Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Mit der deutschen Wirtschaft steht auch der Arbeitsmarkt unter neuem Druck. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und weiter Fachkräftemangel. Wie sieht sie heute aus, die moderne Arbeitswelt? Wie führt man Teams sicher durch den Wandel, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren? Fundierte Antworten und alltagstaugliche Beratung dazu liefert ein kleines Unternehmen aus Leipzig, das aber in der obersten Liga der Strategieberatung in Deutschland spielt. Mit Lydia Zillmann von Avilox spreche ich über Unternehmens- und Leistungskultur, werfe einen kritischen Blick auf New Work und wir diskutieren, warum Unternehmenskultur in Krisenzeiten kein nettes Add-on sein darf, sondern einen klaren Zweck erfüllen muss. Warum wir eine echte Leistungskultur brauchen, die Menschlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit vereint. Und warum ausgerechnet der Osten Deutschlands als Labor der Moderne eine Vorreiterrolle beim mutigen Anpacken neuer Strukturen einnehmen kann. Herzlich willkommen, liebe Frau Zillmann, hier bei Wirtschaft im Osten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich will auch gleich mit meiner ersten Frage, mit dem ersten Thema starten. Avilox aus Leipzig, Ihr Unternehmen, Sie sind ja bundesweit im Einsatz, mittlerweile auch mehrfach als bestes Beratungsunternehmen ausgezeichnet. Und Sie sagen selbst von sich, wenn ich das richtig gelesen, nochmal nachgelesen natürlich habe, Sie beraten zur Gestaltung einer modernen Arbeitswelt. Was machen Sie eigentlich genau? Was machen Sie genau, was Ihnen so viel Anerkennung einbringt?
Vielen Dank, Herr Brink-Schulte. Ich freue mich sehr, dass ich heute in Ihrem Podcast sein darf. Und auch hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die da sein mögen. Und ja, tatsächlich, wir sind mehrfach ausgezeichnet und das von der Brand 1, sind da in einer Reihe mit den ganz großen Beratungshäusern und das als kleine Leipziger Firma, die mit 15 angestellten Beratern Strategieberatung machen darf. Darauf sind wir sehr stolz, das muss man erst mal hinkriegen. Und ich gestehe Ihnen aber ganz offen, es sind andere Preise, die mich so richtig stolz machen. Es sind nämlich Preise, die unsere Kunden gewinnen. Mit den Arbeitsmodellen, die wir mit ihnen gemeinsam bauen, gewinnen sie die Preise, wie zum Beispiel den HR Excellence Award oder den HR Energy Award. Und das sind sehr strenge Jurys, die dahinter arbeiten und Experten, die quasi auf Herz und Nieren prüfen, was da passiert. Und das zeigt, dass das, was wir machen, offensichtlich funktioniert. Und das mal ganz praktisch gesehen, ne? Das ist ja, Preise sagen ja noch nicht, was man tut als Beratungsfirma. Das kann ja alles bedeuten. Ich versuch's mal so. Wir sind Spezialisten für Arbeitspraktiken und Arbeitsmethoden in der modernen Arbeitswelt. Das heißt, wir kennen alles, was gerade up to date ist in Sachen Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Wir sind OKR-Master, wir sind agile Experten. Wir kombinieren Kulturentwicklung mit Change Management, Organisationsentwicklung. Und vielleicht erlauben Sie mir da zwei Beispiele, was wir so tun. Zum Beispiel bauen wir digitale Nervensysteme. Da geht es gar nicht um eine IT-Installation wie Microsoft 365 oder ähnliches. Da geht es eigentlich um die Frage, wie fließen Informationen und bleiben nicht in den E-Mail-Postfächern oder in den Tiefen von Microsoft Teams hängen. Da geht es um Umgestaltung von Kommunikationswegen. Da geht es um nochmal eine ehrliche Klärung von Verantwortung, von Rollen, wenn es um Informationsweitergabe geht. Ne, der berühmte Beton im mittleren Management wird da oft genannt, an dem wir dann arbeiten dürfen. Und es geht auch um Aufräumen von Kommunikationskanälen. Und wir schaffen es mit unseren Kunden alleine durch so eine Arbeit schon locker 20% Meetingzeit zu sparen. Das ist ein Feld. Ein zweites Feld, wo Avilox sehr viel Arbeit leistet, sehr viel Kompetenz hat durch die letzten Jahre, gerade auch im Osten, ist, den Wandel zu gestalten, und zwar nicht nur den Schönwetterwandel, sondern auch harte Sparkurse so zu bauen, dass Teams die Angst davor verlieren, verstehen, worum es geht und darin irgendwann sogar völlig neue Dinge entdecken, die, ich will nicht sagen Begeisterung in harten Kursen wecken, aber doch ein Mitgehen erlauben. Das ist unsere Stärke mit Kommunikation, Change Management und mit einer klaren Übersetzungsarbeit. Ne? Wie machen wir es denn jetzt? Das können wir.
Da will ich gleich anknüpfen. Ich finde beide Themenbereiche total spannend. Und was Sie beschreiben, deckt ja eigentlich auch schon ein großes Themenrange auf, sozusagen Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, Change Management und so weiter. Ich finde die beiden Punkte spannend. Lassen Sie uns dabei einen Moment bleiben. Kommunikation, haben Sie gesagt, damit E-Mails ankommen, gelesen, verarbeitet werden. Das ist ja sozusagen ein Beispiel mutmaßlich für ein ganz altes Instrument, was aber auch für mich überraschend in Unternehmen immer noch eine Riesenbedeutung hat. Was machen Sie denn da eigentlich ganz genau?
Zunächst hinterfragen wir die E-Mail sehr hart. Aha. Ich musste schmunzeln, als ich einen großen Workshop hatte, wo es darum ging, wie können wir interne E-Mails komplett ablösen durch in dem Fall Microsoft Teams. Und eine transparente Arbeit, also keine transparente Kommunikation, sondern eine transparente Arbeit, ganz tagtäglich, ganz normal, die eine digitale Suche so stark macht, dass ich jeden Kontext finde. Einfach durch eine andere Art, digital zusammenzuarbeiten. Und damit kann man E-Mails ablösen. Und ich musste so schmunzeln. In diesem Workshop, das werde ich nie vergessen, da war einer dabei, der dann sagte, Leute, das, was wir mit unseren CC-E-Mails machen, das ist doch Wahnsinn. Da sind 100 Leute drin. Habt ihr vergessen aus der E-Mail-Einführung, was CC heißt? Und Tatsache, in dem Raum haben sich alle fragend angeguckt, weil niemand war dabei, als die E-Mails eingeführt wurden. Es war nur noch er. Und er hat dann erzählt, CC steht für Carbon Copy. Das steht für diese Blaukopie, die man macht bei einem Formular, bei einer Unterlage. Und das ist zur Ablage gemeint. Und viele erwarten aber die Antwort. Und das ist, was wir machen. Wir räumen auf, wofür die Werkzeuge gemeint sind. Und wir fragen dann auch so ganz simple Fragen, wie, wann erwartet ihr wo eigentlich eine Antwort? Wie schnell? Wenn ihr in einem Teams-Chat schreibt oder wenn ihr in einem Kanal schreibt oder per E-Mail, welche Antwortgeschwindigkeit steckt da eigentlich dahinter? Und damit räumen wir auf, was wird wofür wie genutzt. Und da gibt es natürlich einen Haufen Tricks, die man nutzen kann, die wir dann technisch auch wissen.
Obwohl das ja eigentlich schon mittlerweile, wenn man sich die Entwicklung der Arbeitskulturen, Kultur, Unternehmenskultur anguckt, eigentlich schon ein altes Thema ist, steht ja E-Mail auch für eine bestimmte Kommunikationskultur, für so eine 1 und 1, vielleicht auch für eine hierarchische Kommunikationskultur und andere Plattformen, Sie haben gesagt Teams, OneDrive, was auch immer, gibt es sicherlich auch ganz charmante neuere Tools, die für Transparenz stehen und für eine breitere, also für Informationsbreite. Führt mich zu der Frage, was sind denn das für Unternehmen, die sich, ich sag mal, dann auch ein Stück weit strukturell, so verstehe ich es, da einer Veränderung öffnen? Es ist bestimmt nicht jedes Unternehmen.
Ist es nicht, wenn ich darauf schaue, wer bucht Avilox? Ne? Wer kommt auf uns zu? Wer braucht uns? Da ist das tatsächlich sehr breit und bei Weitem auch nicht nur dieses Thema der Kommunikationsordnung. Wir haben in laufenden Projekten im Moment kleine Agenturen, die mit uns völlig neue Führungslogiken aufbauen, völlig neue Organisationsstrukturen entwickeln, ne, von der klassischen Hierarchie weggehen in zum Beispiel eine Clusterorganisation. Das brauchen kleine Agenturen, die im Moment extrem herausgefordert werden durch künstliche Intelligenz. Ne. Die müssen so schnell und so gewaltig Innovation voranbringen, da braucht es auch eine andere Struktur. Wir arbeiten aber auch mit Konzernen zusammen. Wir sind sehr stark vertreten im Versorgungsbereich. Und ob das öffentliche Verkehrsbetriebe sind, Stadtwerke, Wasserwerke etc. Auch in diesem Bereich verändert sich gerade viel. Ne? Der Druck ist so enorm. Ständig neue Regeln durch Politik oder auch globale Lage, die herausfordern, die letzten Jahre, die noch in den Knochen hängen, wo man in der Führung ständig anpassen musste. Ich erlebe viele Unternehmer, die einfach auch müde und erschöpft sind, die jetzt nicht mehr Juhu schreien und sagen, boah, Wahnsinn, endlich kommt künstliche Intelligenz, ich habe schon lange darauf gewartet, wieder meine Veränderung durchzuziehen. Das ist nicht der Fall. Es geht um Überleben und um standhaft bleiben. Und das, was wir dann tun, ist genau dort reingehen. Wir gucken in Prozesse, wir gucken auch viel in Köpfe, weil Mindset ist am Ende das, was alles schlägt. Wir können digitale Lösungen einsetzen, Prozesse optimieren, wie wir wollen. Wenn wir nicht die Leute mitbewegen in ihren Köpfen, da gewinnen wir gar nichts. Aber damit sind Unternehmen in der großen Bandbreite herausgefordert. Danach fragen sie ja, wer ist denn das? Das sind ja nicht alle. Aber das ist extrem divers, von klein bis groß und branchenübergreifend. Die Herausforderungen sind an allen Ecken und Kanten da. Aber wissen Sie, ich glaube gar nicht, dass die Frage ist, welche Unternehmen das sind, sondern wie sich Unternehmen im Moment aufstellen. Wenn wir gerade hier im Osten gucken, ne, da ist der Kostendruck extrem da. Wir sind noch mal viel mehr betroffen von einem Fachkräftemangel. Und wir sind auch leidgeprägt, was Umbrüche betrifft. Und ich habe im Moment den Eindruck, wir wissen zwar, wie wir eigentlich Veränderungen bewirken in den Firmen, in denen wir sind. Wir haben gelernt, was gutes Veränderungsmanagement bedeutet. Beteiligung, eine klare Führung, die auch Menschen mitnimmt und begeistert, eine gute Kommunikation etc. Könnte ich einen ganzen Vortrag nur darüber setzen. Wir wissen das. Aber ich habe das Gefühl, manche Firmen springen gerade mit Ansage zurück in alte Muster. Da erlebe ich Feuerlöscharbeiten statt vernünftiger Ausrichtung. Da erlebe ich plötzlich eine Top-Down-Mentalität, wo man eigentlich klügere Ergebnisse bekommen würde, wenn man nur mal fragen würde, bei denen, die es im Unternehmen wissen. Und ein Führungsverhalten, das entweder viel zu sehr steuert und glaubt, jetzt ziehe ich durch, jetzt muss ich machen, vielleicht auch aus einer Not heraus, kann ich auch am eigenen Leib ja sehr gut nachempfinden. Oder die komplett loslässt. Und ich denke, hier lohnt es sich, wenn wir als Unternehmerinnen und Unternehmer gerade hier im Osten einmal kurz anhalten und selbstkritisch gucken, ist das das Richtige, was wir tun? Oder rennen wir gerade kopflos, um irgendwie alles beisammen zu halten und machen es damit nur schlimmer?
Ich will trotzdem noch mal auf die Frage, was sind das für Unternehmen oder vielleicht besser gefragt, vor welchen Herausforderungen, Sie haben ja einige schon beschrieben, stehen die Unternehmen, mit denen Sie arbeiten, wenn Sie sich dem Thema ja Veränderung, andere Unternehmenskultur, auch Organisationsentwicklung natürlich, annehmen. Wir haben ja eine lange Jahre jetzt, ich würde sagen, so nach meiner Wahrnehmung, die ist natürlich auch sehr individuell, 10, 15 Jahre, angetrieben durch New Work Bewegung, durch viele Kongresse, die sich mit den Themen beschäftigt haben, der Frage nach Sinn, Diversity, Beteiligung. Wo stehen Unternehmen heute, wenn sie sich ja den aktuellen Herausforderungen, die Sie gerade beschreiben, stellen?
Wenn Sie sich mit uns beschäftigen, ne, das sind die Unternehmen, die ich ja auch sehen darf, dann sind das die, die vor der Welle sein wollen. Ne, da ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen, da merkt man, es hakt. Man merkt, man kommt gerade an die Grenzen mit dem, was man bisher so machen konnte. Und holt sich rechtzeitig quasi Know-how von draußen, weil es zu lange dauert, das intern aufzubauen. Und die Herausforderungen sind ganz vielseitig. Die Frage, welche Unternehmen sind das, würde ich versuchen, darauf zu setzen, das sind Unternehmen, die vom Markt extrem herausgefordert werden und merken, dass die Strukturen und die Art und Weise, wie man gerade Arbeit versteht und angeht, darauf nicht angemessen reagiert. Da ist man ganz schön in der Zwickmühle. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Zum Beispiel ein Maschinenbauer, ein Familienunternehmen, ganz fantastisch, immer erfolgreich gewesen. Und da sind Berufsbiografien drin, die einfach beeindrucken. 40 Jahre dabei, ganz viel erlebt. Und der Maschinenbauer weiß, er überlebt nur, wenn er sich international aufstellt und wenn er sich an die Kunden anpasst. Und die Kunden, das sind so die modernen Treiber der heutigen Welt, die agil arbeiten, denen sowas wie OKR kein Fremdwort ist. Und da muss man erst mal hin. Das ist auch ein herausfordernder Prozess, wie man das Alte mit dem Neuen verbindet.
Ja, bitte.
Ich denke noch über das Thema Diversity und die Beispiele zu New Work nach, die Sie gerade erzählt haben.
Ja.
Wir
haben ja eine ganz komplexe Entwicklungs- und Diskussionslage. Also ich sage mal, was mir einfällt, mit dem Blick auf Unternehmenskultur, auf Arbeitskulturen, haben wir jetzt in Deutschland die große Debatte, die natürlich vordergründig ist und auch komisch zugespitzt wirkt. Die Deutschen müssen mehr arbeiten, müssen mehr leisten. Wir verabschieden uns vom Homeoffice wieder rein in die Unternehmen. Mindestens ein also Unternehmen, die weiter vorne sind, mutmaßlich welche, mit denen Sie zu tun haben, die machen wenigstens hybride Arbeitsmodelle. Wir haben ausgehend aus Amerika, aber ja nicht nur, da ist vielleicht die neue Politikkultur in Amerika nur die Speerspitze von Absage an Diversity und Gleichberechtigung und. Aber das hat ja auch alles eine Wirkung, mindestens auf die Debatte hier in Europa, in Deutschland und dann natürlich auch auf die Unternehmen. Also eine ganz bunte Diskussion mit Themen, wo man sagen konnte in den letzten Jahren, da hat es Fortschritte gegeben. Entwicklungen nach vorn. Und jetzt hört sich das und fühlt sich das manchmal so an wie große Rückschritte. Wie nehmen Sie es wahr?
Da mache ich mich vielleicht sogar ein bisschen unpopulär, aber das tue ich trotzdem mit dem, wie ich es wahrnehme. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, manche Unternehmen haben in den letzten Jahren, und das meine ich jetzt nicht bezogen auf den Osten, sondern Blick auch über den Teich, haben in den letzten Jahren sowas wie Beteiligung, Diversity, New Work so ein bisschen als Add-on eingeführt, ne, weil es gerade gut lief und man hat sich das als Label gerne draufgesetzt. Ich glaube, die wahre Reifeprüfung kommt gerade jetzt und die sehen wir für Kultur, wenn es in Krisensituationen geht. Und da zeigt sich dann, was Bestand hat. Und ich würde es überhaupt nicht angreifen, ne, dass halbherzige Versprechungen dann gelöst werden. Und ich finde die Debatte auch sehr berechtigt, die Sie da anstreben, weil ich glaube ganz fest daran, dass Arbeitswelt ein großer Treiber unserer Gesellschaft ist und dass die Arbeitswelt auch eine Aufgabe hat. Ne, wir wissen, dass Menschen, die Beteiligung in Unternehmen erleben, auch eher demokratisch eingestellt sind. Die Opfer des Meisters sind, der ihre Schicht ständig ändert, die erleben halt auch weniger Erfolg von demokratischen Prozessen. Das lässt sich übersetzen. Und trotzdem, ich finde, Kultur im Unternehmenskontext müssen wir auch ein bisschen anders betrachten und macht da mal einen anderen Blickwinkel auf. Wirtschaftsunternehmen, und sagen wir auch der öffentliche Dienst, selbstverständlich haben ja einen Auftrag. Und Werte in solchen Organisationen und Systemen sind nicht losgelöst davon, sondern Teil dieses Auftrags. Was dem also nicht dient, kann nicht bestehen. Hm. Und so sind in der Vergangenheit Trends in die Organisation gerutscht, die bis heute keine Verankerung haben mit dem Unternehmenszweck. Und die sterben wieder ab. Haltung muss in solchen Systemen haltbar sein. Und das kann ich als Mensch ganz anders angehen als Unternehmer. Hm. Vielleicht ein Beispiel von uns selber. Arilox ist gerne in der Presse zitiert worden, weil wir ja für modernes Arbeiten stehen. Wir haben zum Beispiel in der Geschäftsführung ein Jobsharing-Modell. Gemeinsam mit meiner Kollegin, der Lea Schwilk, bin ich in der Geschäftsführung. Wir führen das Unternehmen gemeinsam und zeigen damit auch, wie Beruf und Familie zusammenkommen können, wie Karriere für Frauen funktionieren kann, sind damit Vorbild. Es befreit uns aber überhaupt nicht davon, zu hinterfragen, ob das Modell das Unternehmen trägt. Hm. Und in dem Moment wird Kultur auch sehr, sehr unbequem. Und ich denke, so müssen wir es auch betrachten dürfen, dass Systeme wie Unternehmen, auch öffentliche Einrichtungen, eine Aufgabe haben. Und diese Aufgabe besteht auch darin, Arbeitsplätze zu sichern, unter anderem neben dem eigentlichen Zweck der Leistung. Und Werte dürfen da kein Selbstzweck sein. Die müssen haltbar sein. Hm, und ob wir da gerade einen Rückschritt erleben, das würde ich gar nicht so unterschreiben. Hm. Wenn ich da an das Modell von Spiral Dynamics zum Beispiel denke, das ja eine evolutionäre Entwicklung zeigt, wo immer das Alte mit dem Neuen sich integriert. Ne? Das Alte schwappt damit, aber wie in so einer Spirale, ne? Wenn man da so einen Faden durchzieht, kommt das Alte immer mal wieder. Hm. Aber auf dem nächsten Level und mit dem Alten, was man eigentlich weiß. Man muss nur zu diesen Sprüngen kommen. Ich habe ein bisschen die naive Hoffnung, dass wir uns in diesem evolutionären Ansatz nach wie vor entwickeln und nur den Sprung schaffen müssen, das gut zu integrieren, was wir eigentlich wissen, während wir gerne gerade in das Alte zurückkopsen, mal temporär.
Also mir fehlt bei dem, was Sie beschreiben gerade, fällt mir ein, ich hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch mit einem Unternehmenschef, der selber auch teilgenommen hat, was ja erstmal gut war, an einem Workshop zur Teamentwicklung, Unternehmensentwicklung, wie arbeiten wir besser zusammen, was können wir tun, knapp 100 Mitarbeiter, die an dem Workshop, der ging natürlich auch nicht über einen Tag, sondern über mehrere Tage, die da zusammengesessen haben, und der ist mit dem Gefühl, und das hat er mir erzählt, aus dem Workshop rausgekommen und hat gesagt, ach, das war ihm alles etwas zu weich. Es ging zu viel um Wohlfühlen und offenbar zu wenig um, ich habe dann gefragt, Leistung. Und dann nickte er, ja, weil auch das Unternehmen gerade jetzt durch die Veränderungen im Markt vor großen Herausforderungen steht und man auch gar nicht genau weiß, wie das Geschäftsmodell und ob das Geschäftsmodell in den nächsten 3 oder 5 Jahren noch Bestand hat. Also da zurück auf alte Mechanismen, auf alte Verhaltensweisen ist das, und das ist ja eben auch, Sie haben es beschrieben und deswegen sage ich es, auch eine Wertefrage. Erleben Sie sowas auch? Und wenn ja, wie nehmen Sie es wahr? Wie wird es dann diskutiert, bearbeitet?
Genau das Szenario, das Sie beschreiben aus dem Workshop, das nehme ich auch so wahr. Das ist ja auch ein Leidensdruck vieler Führungskräfte und Unternehmer, ne, die genau sehen, wo die Risiken sind, ist ja ihre Aufgabe. Und dafür kann man sich auch mal alleine fühlen. Gleichzeitig sehe ich Teams, wir sind ja auch ganz viel in diesen Teamentwicklungen drin, um Rollen, Verantwortung, Werte aufzusetzen, und sehe da hoch engagierte Menschen, die ihr Bestes geben. Ich glaube aber, wir sind in manchen Unternehmen in den letzten Jahren vielleicht auch falsch abgebogen, was Werte betrifft. Und ich kann den Vorwurf, dass es zu weich war, durchaus verstehen. Wir haben uns in den letzten Jahren in vielen Organisationen gar nicht mehr so richtig rausgetraut, in eine Leistungskultur zu gehen. Die ist aber auch notwendig. Sie ist auch Teil der Wahrheit und eigentlich ein Riesenmotivator. Die Arbeit, die ich tue. Wir haben bei einem Kunden ganz intensiv das Augenmerk auf das Produkt gelegt und was damit passiert, wie das draußen ankommt. Und das ist es, wofür man da ist und nicht für die hauptsächlich flexible Arbeitswelt, das nette Zusammensein, diese Konfliktfähigkeit, die gar nicht mehr da war. Also ich glaube, es tut uns gut, wieder in diese Reibung zu gehen. Das müssen wir auch. Und ich denke, das ist gar keine Entweder-Oder, Weich oder Leistung, sondern die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen. Aber diesen Diskurs, den sehe ich als dringend notwendig an. Auf allen Ebenen.
Ich denke gerade an ein Stichwort, was Sie eingangs aufgerufen haben, dass Sie als Avilox, als Beratungsunternehmen methodenstark sind. Bei dieser Diskussion und bei den Themen, gerade bei den letzten, über die wir hier sprechen, mit welchen Methoden arbeiten Sie da? Vielleicht das auch noch mal ein bisschen transparent machen für die Leute, die uns zuhören, die dadurch vielleicht auch noch mal einen konkreten Eindruck, Einblick gewinnen, wie sie arbeiten.
Ja, absolut gern. Und das schafft auch einen schönen Bogen, wie ich finde, zu unserer Diskussion gerade. Weil Werte und Kultur ändern sich ja nicht dadurch, dass man drüber redet, sondern man ändert Praktiken und Routinen, also Verhaltensanker, die dann wiederum was Neues mitbringen. Und das mache ich gerne an dem Beispiel fest. Wir arbeiten intensiv daran, dass Teams hochgradig selbst organisiert arbeiten können. Na, damit Entscheidung, Wettbewerbsfähigkeit findet genau dann statt, wenn man selbst organisiert, wie so eine Eingreiftruppe agieren kann. Und da war es bei einem Unternehmen so, da ist halt immer jeder zum Chef gerannt, wenn er zu viel zu tun hatte oder zu wenig zu tun hatte. Und sowas wie Schichtpläne aufsetzen oder die Ressourcensteuerung machen für so eine ganze Truppe, das ist eine sehr, sehr nervige Arbeit. Sehr zeitintensiv. Und da kommt wenig bei raus, außer dass am Ende trotzdem einer nörgelt. Und wir haben dort den Kapazitätenmarktplatz eingeführt als ein Meetingformat. 90 Minuten dauert das. Ist sehr streng moderiert, hat einen strengen Ablauf, wird auch vorbereitet und findet einmal im Monat statt. Und was passiert da? In diesem Ablauf klärt das Team Ressourcen und Kapazitätenverteilung miteinander und kann so abwägen. Hey, mir ist das zu viel und da will ich eigentlich was abgeben, hier kann ich mit reinkommen. Und das ermöglicht dieses Format. Und im Handumdrehen, wenn das einmal etabliert ist, ne, das muss auch regelmäßig stattfinden, sollte man mindestens mal für ein halbes, dreiviertel Jahr verproben, dann feinschleifen. Und das wird in der Regel auch nachhaltig umgesetzt. Also wir haben Kunden, die das seit 3 Jahren dankend annehmen, weil dadurch das Team selbst klärt, wer wo wie im Einsatz ist und dabei gleich noch mitbespricht, hey, da sind neue Chancen, da ist eine neue Idee, die hat noch keinen, der sich drum kümmert, wie setzt man das an? Das klären die da gleich mit. Das entlastet die Führungsperson enorm. Die kann sich dann wieder um eine strategische Entwicklung kümmern. Und das Team ist motiviert, weil es das eigene Schicksal in die Hand nimmt, ne? Die Arbeit viel mehr selbst steuert und auch, und das gehört auch zu einem starken Team, in den Konflikt reingeht. Leute, mir ist das hier zu viel. Ich habe das übernommen, das übernommen, das übernommen und bei den Schichten ziehe ich auch immer den Kürzeren. Das klären die dann wieder dank der Struktur, dank der Methodik selbst. Und das macht viel aus. Und so bildet sich Kultur neu.
Klingt spannend. Klingt so, als wäre man gern mal dabei. Dass es offenbar erfolgreich ist und eine gute Resonanz hat, zeigt sich an dem Beispiel, was Sie gerade sagen, dass das Unternehmen, über das Sie auch angesprochen haben, das jetzt schon über längere Zeit macht. Also scheint das da sehr gut angekommen zu sein. Ich gucke auf die Uhr und die Zeit rennt schneller, als ich dachte. Und das Gespräch läuft auch anders, als ich es erwartet hatte, was ich aber sehr schön und sehr als positiv empfinde. Will zur Abrundung noch mal zwei Fragen aufrufen. Die eine ist, was haben Sie für einen Eindruck, wohin sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren entwickeln dürfte, entwickeln könnte, entwickeln wird?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass der Einzug künstlicher Intelligenz hier natürlich einen ganz großen Stellenwert haben wird und wir Arbeit deutlich hinterfragen werden. Ich glaube aber daran, dass künstliche Intelligenz nicht das Ende der Arbeit ist, wie das manche gerade in vielen Szenarien aufzeigen, ne, wie viele Jobs wegfallen werden. Ich glaube, dass wir damit Arbeit aufwerten können, Dinge automatisieren und auf der anderen Seite aber Luft schaffen. Ein Partner von uns hat das sehr schön dargestellt, das hat mir gut gefallen mit dem Beispiel des Autos. Ne? Erst ist man komplett selbst gefahren, dann hat man den Co-Piloten, ne, den Fahrassistenten, der ein bisschen die Spur hält und den Tempomat mit reinsetzt. Das ist im Moment das Level, in dem wir sind, was künstliche Intelligenz betrifft, was das Arbeitsniveau betrifft. Und die Prognose dort ist ein ganz großes IT-Unternehmen, Softwareentwicklung machen die. Und die Prognose dort war, in Zukunft wird es das autonome Fahren sein. Was macht man denn, wenn das Auto autonom fährt? Dann hat man Zeit für Gespräche, Zeit für Recherche, für neue Ideen. Und dieser Idee der Arbeitswelt möchte ich gerne folgen, dass wir Wege finden, die unsere Wettbewerbsfähigkeit durch Menschlichkeit aufrechterhalten werden. Ja. Und das, abgesehen davon vielleicht noch ein Gedanke, auch weil die Kulturfrage im Moment so vehement ist. Ne? Wir diskutieren da ja auch ganz spannend drüber aus verschiedenen Blickwinkeln. Ne? Das ist ja ein regelrechter Kampf. Was ist jetzt noch kulturwirksam? Was ist gut? Was weniger? Was brauchen wir? Und ich glaube, dass wir an dieser Frage in den Unternehmen nicht drumherum kommen. Das können wir nicht aussitzen und ignorieren. Da müssen wir mit ran.
Solange Menschen in den Unternehmen sitzen und nicht nur irgendwelche Agents und Bots und ja, die für uns die Arbeiten machen. Ich bin ja auch eher optimistisch. Allerdings stellen sich viele Fragen und auf jeden Fall ist es gut, wenn die intensiv diskutiert werden in den Unternehmen.
Ja, da haben Sie das recht. Macht ja auch viel mit Teamdynamik. Ne, wir haben an unserer Expertise vor 2 Jahren gesagt, das Szenario ist, dass wir in Zukunft in Teamkonstellationen sind, wo die KI immer noch mal im Rücken eines jeden sitzt. Wie verändert sich dann eigentlich ein Team? Ja, aber ich bin still. Wir könnten ewig weitersprechen.
Ich hab natürlich noch eine Frage, weil wir hier natürlich auch, das atmete ja auch in unserem Gespräch jetzt immer mal wieder durch, über die Wirtschaft im Osten reden. Sie sitzen in Leipzig seit vielen Jahren, sind, glaube ich, auch hier gegründet worden. Der Standort Ost für ein Unternehmen wie Ihres, das bundesweit unterwegs ist und ich weiß gar nicht, auch im deutschsprachigen Raum, im Ausland, aber auf jeden Fall bundesweit. Was für eine Rolle spielt für Sie der Standort Ost?
Also schon rein aus eigener Verbundenheit zur Heimat einen ganz großen Stellenwert. Ich glaube, wir haben hier im Osten überhaupt keine Zeit für gemütliche Transformationsprozesse. Und gleichzeitig erlebe ich den Osten schon immer auch durch die DDR-Geschichte als einen in vielen Teilen sogar Vorreiter, was Arbeitswelt betrifft, ne, was auch die Frauenrollen betrifft, die Förderung, die da sind und das Selbstverständnis, wie man Arbeit sieht. Ich glaube, da kann man so viel draus machen. Für mich ist der Osten ein Labor der Moderne. Also das Leidensdruck zwar da, wir wissen, was wir tun müssen, wir müssen mit den Kostenstrukturen klarkommen, mit dem Fachkräftemangel hantieren. KI ist große Versprechen, aber oft noch unklar.
Ich glaube, das können wir alles lösen. Wir haben hier kurze Wege, man kennt sich, man entscheidet schnell, man packt es einfach an, hat nicht so die träge gewachsenen Strukturen von manch anderen Orten. Und wir haben einen Pioniergeist. Das macht Spaß. Und ich glaube, wenn wir uns das gegenwärtig machen, was uns auszeichnet, und uns nicht klein machen, sondern im Gegenteil, dann kann hier ganz viel passieren.
Toll. Klingt auch ganz prima. Ich nehme das Wort, den Begriff Selbstverständnis, anderes Selbstverständnis mit. Ein Thema oder ein Stichwort, was noch zu einer intensiveren Diskussion inspiriert, das schaffen wir jetzt hier nicht. Aber das finde ich sehr spannend. Herzlichen Dank, Frau Zillmann, dass Sie hier mitgemacht haben bei Wirtschaft im Osten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich habe zu danken.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.